Wenn man fleißig ist und engagiert ist, und mit Fleiß meine ich auch Lernbereitschaft, nicht nur die Arbeit, dann offenbart sich der ein oder andere Weg wie von selbst.
What's up? Wissen, was geht? Mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ebru Karaman und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Karriere ohne Studium? Geht das? Klar, sagt er, Christian Schweiger, COO bei ASAP am Standort Ingolstadt. Und er muss es schließlich wissen, denn ganz ohne Studium hat er es nach oben geschafft. Ob das ohne Umwege verlief und wie er heute zu seinen Entscheidungen von damals steht, darüber unterhalte ich mich mit ihm. Herzlich willkommen, Herr Schweiger.
Hallo, Frau Karaman.
Herr Schweiger, heute sind Sie Geschäftsführer der ASAP Electronics und der ASAP Engineering GmbH in Ingolstadt. Bevor wir darüber sprechen, lassen Sie uns eine kleine Zeitreise machen. Ihre Karriere startete mit einer Ausbildung zum Elektroinstallateur. Was hat Sie an diesem Beruf gereizt?
Grundsätzlich war die Entscheidung relativ schnell für mich beschieden, eine Lehre im Handwerk zu absolvieren, um darauf aufbauen, vielleicht weitere nachfolgende Qualifikationsmaßnahmen aufschließen zu lassen. Also Handwerk stand für mich an oberster Stelle. Man muss vielleicht wissen, dass neben der beruflichen Tätigkeit als Elektroinstallateur ich eine, heute würde man sagen, parallele Karriere als Musiker in Erwägung gezogen hatte. Ich hatte eine langjährige Ausbildung abgeschlossen als Musiker, spielte damals zu diesem Zeitpunkt schon 2 Instrumente, habe mir dann noch weitere 2 angeeignet. Und in diesem Kontext, in der Verbindung zwischen Musik und einem Handwerksberuf, habe ich für mich dann den Schlüssel gefunden, um darauf aufbauend noch mal etwas Zeit vergehen zu lassen und dann gegebenenfalls noch mal Korrekturen vorzunehmen.
Welche Rolle spielte Ihre Familie bei Ihrer Berufswahl?
Ganz entscheidend, denn sowohl die Musikausbildung wurde gefördert, mein Opa selbst langjährigster, jahrzehntelanger Organist in der Kirche. Also von daher Befürwortung und auch die finanzielle Begleitung dieses Vorhabens. Eine Musikausbildung ist nicht ganz günstig, aber auch die Befürwortung, parallel einen Handwerksberuf zu erlernen. Also wie sagt man heute in Neudeutsch, etwas Vernünftiges schadet nicht. Das waren für mich dann die beiden durchaus sehr, sehr wichtigen Attribute, die mir die Familie mitgegeben hat, in der Befürwortung beides zu tun.
Wenn man eine Musikerkarriere anstrebt, kann Ehrgeiz nicht schaden. Trifft das auch auf Sie während Ihrer Ausbildungszeit zu?
Ehrgeiz ist, glaube ich, einer der maßgeblichen Triebfedern, die mich persönlich auszeichnet. Und Ehrgeiz braucht es, ich glaube, noch mehr in der Musikausbildung als Elektroinstallateur. Als Elektroinstallateur hat man seine, nennen wir es Leitplanken, die man bekommt. Man hat auch den Ausbildungsbetrieb, man hat seine Kollegen, man hat seinen Meister, man hat auch seine Berufsschule. Man hat relativ starres Gerüst, in dem man sich bewegt und man was lernt. In der Musik ist es viel, viel mehr auf den eigenen Schultern ruhend. Ja, man hat einmal in der Woche eine 60-minütige Lehrstunde und den Rest der Woche ist man auf sich alleine gelassen. Erst mache ich da was, habe ich was davon. Wenn ich nichts mache, werde ich entsprechend weniger Fortschritte machen. Das heißt, hier war Ehrgeiz notwendig. Und als ich dann, und das muss man vielleicht auch hinzufügen, ich war damals 10 Jahre alt, als ich mit der Musik begonnen habe, und habe mit 15 Jahren meine ersten Auftritte durchgeführt. Und was mir, und das gefällt mir bis heute, Geld verdienen, macht Spaß. Und ich habe halt gemerkt, dass man relativ gut und viel Geld in kurzer Zeit verdienen kann, was zusätzlich den Ehrgeiz nochmal befeuert hat.
Geld haben Sie auch während Ihrer Ausbildung verdient, vielleicht nicht ganz so viel, aber wie ging es nach Ihrer Lehre weiter?
Nach meiner Berufsausbildung wechselte ich vom Handwerksbetrieb in einen Industriebetrieb, dort in Funktion eines sogenannten Mess- und Regeltechnikers in einer Erdölraffinerie und hatte damit auch schon viel mehr, nennen wir es Technologie, zu tun mit einem sogenannten Prozessleitsystem, mit umgangssprachlich würde man sagen, im Fachjargon anderen Spannungslagen, also weniger mit Hochspannung oder mit der Netzspannung, die wir heute in einem Haus oder Industriegebäuden haben, sondern vielmehr in Prozessanlagen, Mittelspannung oder Kleinspannungen. Explosionsschutz war damals ein Thema. Die Kalibrierung und Applikation von Sensorik, von Durchflussmessungen, von Druckmessungen, von Temperaturmessungen. Im Übrigen Technologien, die wir auch im Automobil einsetzen. Also von daher durchaus eine gewisse Artverwandtheit. Dort war ich einige Jahre beschäftigt und ein damaliger Arbeitskollege, der zu einem Ingenieurbüro in Germersheim gewechselt ist, der hat mich nach seinem Wechsel gefragt, ob ich nicht Lust hätte auf Veränderung. Und dem habe ich dann entsprechend bejaht und bin ihm dann vielleicht einem Jahr später nachgewechselt und habe in diesem Ingenieurbüro dann als Versuchstechniker in Germersheim begonnen.
Bei diesem Ingenieurbüro, wie ging es da weiter? Also vom Versuchstechniker zum heutigen Geschäftsführer sind es ja noch einige Stationen. Können Sie uns was dazu sagen?
In der Tat, als Versuchstechniker hatte ich nicht nur mit der vorher genannten Sensorik zu tun, sondern auch mit relativ, für damalige Verhältnisse, viel Software. Und das waren Dinge, die ich bis heute nicht wirklich leiden mag. Das heißt, die Verbindung der analogen Welt zur digitalen Welt. Schon rein aus Ausbildungsgründen fehlte mir hier das entsprechende Background, wenn man so sagen will. Aber was ich kann ist, und das hat meine Musikkarriere entsprechend gefördert, mit Leuten umgehen, Situationen erkennen und ja, Geld verdienen. Ich hatte als kleiner Junge mir beim Tante-Emma-Laden, glaube ich heißt es, oder hieß es früher, schon Kaugummis gekauft für 10 Pfennige. Und wenn jemand einen wollte, dann habe ich ihn für 50 Pfennige weiterverkauft. Und dieses Grundprinzip habe ich relativ schnell verinnerlicht und auch in diesem Ingenieurbüro zum Tragen gebracht. Das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, nicht was eine Leistung kostet, sondern was eine Leistung wert ist. Und wenn man das in den Kontext bringt, dann entsteht da ein signifikanter Unterschied zwischen das, was etwas kostet und was jemand bereit ist zu bezahlen. Und diese Fähigkeit im übertragenen Sinne in Kombination mit Organisation, mit Struktur, mit ich kümmere mich, hat dann dazu geführt, dass man in diesem Ingenieurbüro diese Fähigkeit durchaus erkannt hat und habe mich dann nach relativ kurzer Zeit, nach 2 Jahren, zum sogenannten Lead-Ingenieur ernannt. Nach Lead-Ingenieur, Zeitraum dürften vielleicht 1,5 Jahre gewesen sein, wurde ich dann Teamleiter und hatte die Verantwortung für in Summe etwa 40 Mitarbeiter, die ich dort als Teamleiter in der Elektronikentwicklung führen durfte. Und etwa 2 Jahre später bekam ich dann das Angebot und hat mich da entsprechend auch unterstützt dabei, zum Abteilungsleiter aufzusteigen und hatte dann in Summe 80 Mitarbeiter in meiner Verantwortung bis zu meinem Wechsel hier bei ASAP als Geschäftsführer und Gesellschafter mit einzusteigen.
Sie haben ja dann quasi auch viele Mitarbeiter wahrscheinlich gehabt, die selbst vielleicht studiert haben. Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt Ihrer beruflichen Laufbahn, sei es nach der Lehre oder aber dann beim Ingenieurbüro, jemals eine Situation, wo Sie sich gedacht haben, oh, jetzt könnte ich vielleicht doch anfangen zu studieren parallel?
Also die Situation gab es öfter, nur würde es sich nicht mehr rentieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Also man würde zu viel Zeit verlieren und der Sprung von einem Hauptschüler rein in ein Studium würde ja bedeuten, man braucht Zwischenstufen, die man erfüllen muss. Das geht in der Regel ganz, ganz schwer, wenn man einen Job nebenbei macht. Also von daher war der Gedanke relativ schnell erledigt. Was ich sagen kann ist, dass ich jedem empfehle, wenn er Größeres vorhat, doch zu studieren. Das heißt, mein Weg ist nicht unbedingt der Kardinalsweg oder der vom Erfolg gezeichnete. Das ist eher die exotische Ausnahme, wenn es gleich auch, und das zeigt ja das Beispiel, möglich ist, mit viel Engagement, mit viel Fleiß.
Warum würden Sie heute all denjenigen, die Karriere machen wollen, also Größeres anstreben, ein Studium empfehlen?
Weil die Entwicklung immer schnellere Züge annimmt. Es wird immer mehr technologisch. Und was sich auch unter Beweis stellt, ist, dass man insbesondere in Führungspositionen ein enormes Maß an Fachlichkeit an den Tag legen muss, das bei meinem Karrierebeginn als Führungskraft, und das ist ja mittlerweile gut 15 Jahre her, damals noch nicht so ausgeprägt sein musste. Heute haben wir auch bei ASAP ganz andere Ansprüche an eine Führungskraft, die neben Persönlichkeit, Auftritt, Kommunikation auch ein hohes Maß an Fachlichkeit mitbringen muss. Und da, auch hier geht's vornehmlich um Elektrotechnik und Softwareaffinität bis hin zur Softwareentwicklung. Und das ohne Studium sehe ich als äußerst schwierig in der heutigen Zeit.
Dennoch sagen Sie, dass das Diplom nicht alles ist. Folgen Sie diesem Prinzip auch bei der Einstellung neuer Mitarbeiter?
Diese Geschichte, die ich mit mir trage, die verinnerliche und gebe ich heute meinen Führungskräften auch weiter. Ergo, verlasst euch nicht drauf, wenn ihr eine Bewerbung vor euch liegen seht, nur auf das, was da steht. Verlasst euch nicht nur drauf, was da für eine Urkunde, für einen Abschluss auf dem Papier steht, sondern überzeugt euch in einem persönlichen Gespräch von der Persönlichkeit einer Person, weil für meine Auffassung ist die Persönlichkeit mindestens die halbe Miete. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Nur weil in einem Fahrzeugschein ein Auto viel PS hat, heißt nicht, dass man damit schnell auf einem Rundkurs fahren kann. Da gehört mehr dazu als nur die Leistung, die auf einem Stück Papier steht.
Bei Bewerbungsgesprächen hat man ja aber oft als Führungskraft nur ein Stück Papier vor sich, also das ist der Lebenslauf. Wie kriegt man denn heraus, was in einem Menschen drinsteckt und ob er Potenziale hat, die man jetzt auf den ersten Blick in einer Bewerbung jetzt nicht sehen würde?
Also für mich ein Indikator ist oftmals eine kombinierte Ausbildung neben einem Abitur, das jemand macht, gibt es mittlerweile immer wieder vermehrt Menschen, die eine Berufsausbildung umsetzen, um dann nachzustudieren. Und das hat ein Stück weit mit Sicherheit zu tun. Das hat aber was mit Lebenserfahrung zu tun, mit Reife zu tun. Ich befürworte grundsätzlich so eine Vorgehensweise, weil da einfach mehr Qualität reingeht. Also auf sowas zum Beispiel achten wir. Oder auch auf eine Studienzeit. Wie lange braucht jemand, um zu studieren? Wenn er wechselt, gilt es zu hinterfragen, warum er denn innerhalb seiner Studienzeit gewechselt hat. Also pauschal Absagen auf Basis von Lebensläufen, da muss schon ziemlich viel eigenartig sein oder ja, auffällig sein, dass man ihn nur per se auf Papier absagt.
Was braucht es Ihrer Meinung nach, um erfolgreich zu sein?
Wenn ich ein Ziel habe, muss ich mir überlegen, wenn ich dahin will, was braucht es dazu, um dahin zu kommen? Das bedeutet, ich muss vielleicht Geld investieren. Das kann aber auch sein, ich brauche andere Menschen, die ich für dieses Vorhaben begeistere, um das Ziel zu erreichen. Eine weitere Fähigkeit ist, wie eben angeklungen, Begeisterungsfähigkeit. Ich muss die Menschen auf meinen Weg mitnehmen. Ich muss sie motivieren, ich muss sie fordern, ich muss sie fördern. Und, das glaube ich ganz am Anfang gesagte, Fleiß und Engagement. Und damit kann man die ein oder andere Abkürzung, wie es bei mir der Fall war, nehmen, wenn es auch nicht immer ein Garant für Erfolg ist.
Hatten Sie in jungen Jahren bereits einen Karriereplan?
Also einen Plan hatte ich, wenn man so will, schon. Der bestand dahingehend ein Stück weit weg von der Baustelle, also vom Rohbau. Das war durchaus eine mühsame und auch belastende Arbeit, eine schmutzige Arbeit. Ich wollte ein bisschen was Sauberes haben oder Feineres haben. Auf der anderen Seite die Musik, von der habe ich vorher schon erzählt, die mein Herz begeistert. Ich mag das, wenn mir Leute zujubeln. Ich mag das, wenn Leute das gut finden, was ich mache. Und gerade als Künstler, wenn ich mich so beschreiben durfte, dann hat man diesen Zuspruch ganz enorm. Das Herschauen von Menschen, einem auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das war richtig toll. Und wenn das noch entsprechend gut vergütet wird, dann freut einen das. Also das war so ein primäres Ziel. Ich habe aber dann relativ schnell erkannt, wenn man nicht spielt, dann verdient man auch kein Geld. Also musste ich mir eine andere Methodik überlegen, habe parallel ja wie gesagt bei diesem Ingenieurbüro begonnen, habe dort die erste Karriereleiter, Lead-Ingenieur, erklommen und habe mich dort, wie offensichtlich, es scheint ja nicht schlecht, weiterentwickelt. Aber den Plan, ich möchte mal Geschäftsführer werden, den gab es noch nicht. Den Plan, etwas zu bewegen, etwas Außergewöhnliches zu tun und dabei das Geld verdienen, du hast es nicht aus den Augen zu verlieren, den gab es immer.
Wie einfach ist das bei ASAP, ohne Studium Karriere zu machen?
Ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, ich ermuntere meine Führungskräfte, sich nicht nur darauf zu verlassen, was in einem Lebenslauf steht oder welche Noten ein Schulabgänger hat, jemand, der studiert hat, sondern sich die Leute anzuschauen und sich auch von der Persönlichkeit zu überzeugen. Und wenn man heute mal bei ASAP reinguckt, dann haben wir ja nicht 100% Leute mit akademischem Abschluss. Wir haben heute Techniker. Und auch Techniker sind ein sehr probates Mittel heute in unseren Projekten in der Umsetzung. Es muss nicht immer ein akademischer Grad notwendig sein, um einen Job zu machen. Ich gebe Ihnen auch ein Beispiel. Vor 20 Jahren hätten Sie mich gefragt, ob ich in einem Ingenieurbüro für eine Ausbildung, für eine Berufsausbildung plädiere. Da hätte ich gesagt, nö, das brauchen wir nicht. Heute sehe ich das ganz anders. Wir haben heute bei ASAP mehrere Berufsgruppen, die wir ausbilden, von IT-Administratoren über Informatiker. Warum erzähle ich das? Weil wir in unseren Projekten Aufgaben haben mit unterschiedlichen Anforderungen an das Profil eines Mitarbeiters. Und da kann es sein, dass bei einem akademischen Mitarbeiter relativ schnell Langeweile aufkommt in der Projektbearbeitung, wohingegen sich ein Informatiker mit normalen Facharbeiterabschluss sich dort durchaus wohlfühlt. Sondern ich glaube, in dieser Kombination müssen wir es durchdenken. Weder nur das eine ist gut, noch das andere ist gut. Der Mix macht es und das leben wir heute bei ASAP. Und damit sage ich, auch ohne Studium, als Techniker oder als Facharbeiter findet man bei ASAP Platz.
Was hätte der Lehrling, also der Teenager Christian Schweiger gesagt, wenn man ihm prophezeit hätte, dass er mal sehr erfolgreich sein würde?
Sie werden lachen. Ich war ungefähr 15 oder 16, als ich in einer Baustelle unterwegs war. Ich weiß auch noch wo. Und wir hatten damals, wir waren eine Subfirma eingebunden und die Baustelle lief über mehrere Wochen. Und im Rahmen des Mittagsessens, wo wir als Subfirma eingebunden waren, eingeladen wurden, sagte der damalige Baustellenleiter, das war ein Elektromeister, bestimmt 60 Jahre alt, das werde ich nie vergessen wie heute, aus dem Christian wird man mal was richtig Großes. Das war tatsächlich so passiert und damals konnte ich mit der Information nicht so viel anfangen. Heute bleibt es jedem selbst überlassen, ob das, was ich tue, wirklich groß ist. Viel Glück gehört zu dem, was man tut, auch dazu. Fleiß, Engagement und vielleicht auch Durchhaltevermögen. Ich glaube, dieses Attribut haben wir noch nicht gehabt.
Natürlich gibt es viele Menschen, die auch ohne Studium sehr erfolgreich sind. Sie sind ja das beste Beispiel dafür. Allerdings sind die meisten Positionen gerade im Top-Management oft von Akademikern besetzt. Warum Ihrer Meinung nach?
Ja, weil hier die Verbindung zwischen einer hohen persönlichen Ausprägung und Fachlichkeit einen enormen Mehrwert bietet. Und in Konzernen, in größeren, auch beim größeren Mittelständlern glaube ich auch, dass es durchaus äußerst vorteilhaft ist, seine fachliche Expertise, und das lernt man nicht in einem Buch übers Wochenende, zu stärken. Da braucht es dann ein Studium. Da bin ich felsenfest davon überzeugt.
Wie gehen Sie mit Wissenslücken um?
Wissenslücken kann man füllen, indem man lernt. Lernen tut man im Job. Auch der Job als Geschäftsführer, den lernt man ja nicht, weil man einen Kurs besucht oder weil man eine Ausbildung macht, sondern man wächst mit der Aufgabe. Und gerade beim Geschäftsführer ist das, glaube ich, auch schon essentiell. Und wenn es fachliche Defizite gibt, dann kann man das mit entsprechenden Lektüren oder mit Online-Kursen sukzessive auffüllen. Was mir persönlich hilft, ist, dass ich mich nie als Fachmann ausgebe technisch, sondern dafür haben wir unsere Spezialisten, dafür haben wir unsere Leiterkollegen, die sowas studiert haben und nicht umsonst 5, 6 Jahre. Und da ziehe ich dann lieber diese Expertise hinzu. Und das Erfolgsmodell ist ja soweit auch etabliert und funktioniert.
Viele Eltern glauben ja, dass nur ein Studium jungen Menschen gute Perspektiven eröffnet. Die Wirtschaft bemängelt jedoch einen sogenannten Akademisierungswahn. Wie stehen Sie zu diesen beiden Positionen, jetzt sowohl als Vater, Sie haben ja 2 Söhne, aber auch als Geschäftsführer?
Der Akademisierungswahn ist in der Tat ein Thema. Es ist en vogue, wenn man studiert, man will was Besseres sein, man will einen besseren Job, Ich kann Ihnen sagen, mein Sohn ist 13 jetzt. Wenn ich dem frage, was er mal werden will, dann weiß er es heute nicht. Und er weiß es auch in 2 Jahren nicht, glaube ich. Aber in der Tat schürt die Gesellschaft, dass ein Akademiker gut ist und der Handwerker weniger gut ist. Ich persönlich halte davon gar nichts. Im Gegenteil, ich sage, es wird eine Zeit kommen, wo das Handwerk wieder sehr attraktiv wird. Kleine Betriebe, 3 bis 5 Mitarbeiter, wo man wahrscheinlich sogar mehr Geld verdienen kann, wenn man so einen kleinen Betrieb führt, als wenn man heute Diplom-Ingenieur ist.
Wenn man sich Ihren Lebenslauf ansieht, würde man sagen, alles richtig gemacht. Gibt es denn noch etwas, das Sie heute bereuen oder anders machen würden?
Durchaus über weite Teile meines Berufslebens habe ich ja die eben erwähnten 2 Wege bedient. Einmal Musiker, einmal Elektriker. Und wenn man eines bemerken wollte, dann könnte man sagen, dass weder das eine noch das andere professionalisiert wurde. Liegt die Mutmaßung nahe, man lässt es Musiker sein und man konzentriert sich auf den Elektriker, man macht eine Aufbauqualifikation, um studieren zu können und wird dann Diplom-Ingenieur, Elektrotechnik. Oder man macht es andersrum, man lässt den Elektriker sein und man begibt sich hinein in die Musik und macht da vielleicht auch ein Studium und wird dann Berufsmusiker. Heute kann ich sagen, dass eben diese Parallelität auch einen enormen Sicherheitsgewinn für mich bedeutet hat. Ja, weil auf einem Bein steht sich nicht so gut wie auf beiden Beinen oder auf 2 Beinen. Und so habe ich für mich persönlich keinen Nachteil empfunden.
Heute als Geschäftsführer, führen Sie da Ihre Musikkarriere noch weiter?
Also nicht mehr in dem Maß, wie ich es schon mal gemacht habe. Ich habe ja von 100 Auftritten und mehr gesprochen im Jahr. Heute mache ich das im Bekanntenkreis am Klavier oder im Kollegenkreis, im Führungskräfte-Meetings werde ich immer mal wieder gebeten, wenn irgendwo in der Ecke in einer Location ein Klavier steht oder ein Akkordeon, dann soll ich doch vielleicht ein paar Takte zum Besten geben. Also da gerne, aber sonst lässt sich's rein zeitlich nicht mehr mit dem Job als Geschäftsführer in Einklang bringen.
Also im Grunde ist jetzt quasi die Musikkarriere eher zu einer persönlichen Leidenschaft geworden. Sprich, umso höher Sie die Karriereleiter aufgestiegen sind, umso mehr mussten Sie sich quasi von einer zweiten Karriere verabschieden.
Absolut, das kann man so sagen. Das war auch für mich persönlich leichter, diese Musiktätigkeit an den Nagel zu hängen, als ich selbst gedacht habe. Das liegt vielleicht daran, weil erstaunlich viel von dem, was man als Musiker, und ich rede jetzt nicht von dem exklusiven oder exorbitant guten Musiker, der im Orchestergraben sitzt, sondern ich habe mich eher als der Entertainer verstanden, als der Animator verstanden, der die Leute mitzieht, der die Leute mitreißt. Und da gibt es in der Tat viel, viel mehr Parallelen, als man auf den ersten Blick glauben mag. Begeisterungsfähigkeit, Motivation, zu deuten, was es braucht, um ein Thema voranzubringen, zu wissen, was populär ist oder was vielleicht nicht populär ist. Und das sind durchaus Fähigkeiten, die man in beiden Berufszweigen hervorragend braucht und benötigt.
Würden Sie sagen, dass es zwischen Nicht-Akademikern und Akademikern Vorbehalte voreinander gibt?
Doch, würde ich schon sagen. Aber das ist eher meiner Erfahrung nach typabhängig und noch viel mehr auch zeitabhängig. Ja, also will sagen, heute stellt meine Position oder meine Fachlichkeit niemand in Frage. Da bin ich schon viel zu lange im Geschäft, da habe ich ein viel zu großes Netzwerk oder Namen, wenn man so will, bin in meinem Beruf etabliert, da stellt man das nicht in Frage. In jüngeren Jahren durchaus, auch aus dem Kollegenkreis. Aber ich sage, jeder muss da seine Rolle finden und es kann durchaus als Ergänzung gesehen werden. Und wenn man diesen ergänzenden Fakt mit in die Diskussion bringt, dann löst sich die eine oder andere Spannung wie von selbst.
Das heißt, Sie mussten auch an der einen oder anderen Stelle auch mal in Diskussionen gehen mit Kollegen, Vorgesetzten, wie auch immer, Mitarbeitern?
In aller Regel weniger Diskussion, sondern man findet sich selbst. Ich habe heute noch hochtechnische Kollegen, die eine enorme Expertise mit sich bringen, die aber ein Problem haben zu reden, im sprichwörtlichen Sinn. Oder wenn da jemand kommt und ich muss da vor die Runde treten. Mir persönlich ist das egal. Ich habe schon vor Tausenden Musik spielt, dann kann ich auch vor 20 Leuten reden, ohne dass ich mich vorbereite. Der Techniker hingegen meidet solche Situationen. Und so ergibt sich dann eine Win-Win-Situation, ein Tandem. Der eine macht das Fachliche, der andere kümmert sich um die Kommunikation, um die Struktur, um die Organisation.
Mit all Ihren Erfahrungen, die Sie über die Jahre jetzt gesammelt haben, welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die vor der Entscheidung stehen, Studium oder Ausbildung?
Ja, wenn ich jetzt meine Karriere nehme und die damaligen Möglichkeiten einer schulischen Weiterbildung, so gibt sich ja heute ein ganz anderes Bild. Heute kann ein junger Mensch immer noch von Schule A zu Schule B springen, Aufbauschulen besuchen, was damals bei weitem nicht so flexibel war. Also deswegen ist mein Rat, lasst euch Zeit. Viele Wege führen nach Rom. Habt Geduld. Und manche Dinge brauchen einfach. Und wenn man fleißig ist und engagiert ist, und mit Fleiß meine ich auch Lernbereitschaft, nicht nur die Arbeit, dann offenbart sich der ein oder andere Weg wie von selbst. Aber man muss mutig sein und die Gelegenheit für den Schopf packen. Was ich damit sagen will, ist, man muss sich trauen. Und das ist vielleicht etwas, was wir in dieser Diskussion heute noch nicht hatten. Man muss sich trauen. Man braucht Mut. Mut zur Entscheidung, Mut, Geschäftsführer zu werden und wie in meinem Fall ja nicht nur, sondern auch Mitgesellschafter zu sein eines Unternehmens, das, als ich begonnen habe, 2011 im Januar, 100 Leute beschäftigt hat. Heute beschäftigen wir anno 2021 rund 1300 Mitarbeiter.
Sie haben einige Eigenschaften genannt, die es braucht, um vielleicht so erfolgreich zu sein wie Sie. Was Sie jedoch noch nicht erwähnt haben, ist Selbstbewusstsein. Hätten Sie ohne Ihr Selbstbewusstsein, und das spreche ich Ihnen jetzt einfach mal so zu, ich glaube, dass Sie ein sehr selbstbewusster Mensch sind, den Mut gehabt, den ein oder anderen Sprung zu wagen?
Also ich glaube, du hast, dass ein Stück Selbstbewusstsein unbedingt notwendig ist, um so einen Karriereschritt zu tun oder um Mut zu haben. Selbstbewusstsein ist aber etwas, was Talent ist. Man hat es nicht, man kann es. Und so war es bei mir. Neben dem Talent, neben der Fähigkeit, selbstbewusst zu sein, wurde das im Rahmen der Musikertätigkeit noch weiterentwickelt, weiter ausgeprägt. Und es ist sicherlich etwas, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Stellen Sie sich vor, ich wäre in meiner Funktion als Geschäftsführer nicht davon überzeugt, was ich tue. Ich würde intrinsisch nicht daran glauben. Ich würde das Scheitern in den Vordergrund stellen, dann funktioniert es auch mit dem Scheitern. Also deswegen, ich bleibe dabei. Mein Slogan ist, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und mit diesem Grundgedanken, den ich übrigens auch mit meinen Führungskräften mitgebe und auch ja, offen darüber spreche, glaube an das Gute, dann passiert es auch, dann kann man auch erfolgreich sein.
Vielen Dank, Herr Schwager, für das offene Gespräch.
Sehr gerne.
Ihr fandet das Interview mit Christian Schwager genauso spannend wie ich? Dann empfiehlt doch diese Folge weiter. Und wenn ihr auch die nächste Folge von uns nicht verpassen wollt, abonniert am besten unseren Podcast. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.